Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 24. Juli 2023, gleich dem zweiten Mordort 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt der Sonderbeitrag Muharram. Anschließend hören Sie die Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, dominantes Herrschaftssystem regelt Beziehungen zu anderen Regierungen unter Berücksichtigung eigener Interessen. Amir Abdullahian betonte entschiedene Haltung islamischer Länder gegen Beleidigung des Korans. Und Ghalibov, Iran und Serbien haben auf internationaler Ebene sehr gute Position und Koordination. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, dominantes Herrschaftssystem regelt Beziehungen zu anderen Regierungen unter Berücksichtigung eigener Interessen. Präsident Ebrahim Raisi sagte am Sonntag bei einem Treffen mit dem Sprecher des serbischen Parlaments, Wladimir Orlic, in Teheran, das dominante Herrschaftssystem regelt die Beziehungen zu anderen Regierungen nur unter Berücksichtigung seiner eigenen Interessen und die Führer der Länder müssen wachsam sein und diesen zerstörerischen Einfluss verhindern. Bei dem Treffen sagte Präsident Raisi unter Verweis auf das skandalöse Scheitern der Sanktionen dieses Herrschaftssystems gegen das iranische Volk. Das iranische Volk wurde nicht nur durch Sanktionen und Druck nicht behindert, sondern durch diese Bedrohungen wurden viele Möglichkeiten für Wachstum und Fortschritt geschaffen, insbesondere in unterschiedlichen Technologiebereichen, die dazu beitragen können, die Zusammenarbeit mit verschiedenen Ländern zu vertiefen. Er vertrat ferner die Ansicht, dass die Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und Serbien, insbesondere im Wirtschafts- und Handelsbereich, einer weiteren Verbesserung und Entwicklung bedürfen und betonte die Notwendigkeit, die Kapazitäten zu ermitteln und auch die Mechanismen für die Entwicklung der Beziehungen in der gemeinsamen Kommission der beiden Länder festzulegen. Der Sprecher des serbischen Parlaments stellte einen Bericht über die neuesten Entwicklungen in der Balkanregion vor und dankte der Islamischen Republik Iran für ihre Unterstützung bei der Schaffung von Frieden und Stabilität in der Region. Er betonte das Interesse seines Landes an der Entwicklung und Ausweitung der Handelsbeziehungen mit der Islamischen Republik Iran, insbesondere im Industrie- und Agrarsektor, und erklärte, »Wir sind nicht nur bereit, das Niveau der Zusammenarbeit zu erhöhen, sondern wir arbeiten auch daran, dieses Ziel zu erreichen, und die Einberufung einer gemeinsamen Kommission beider Länder wird auf jeden Fall wirksam sein«, um die Beziehungen insbesondere im Wirtschaftsbereich zu stärken und auszubauen. Während er der Regierung der Islamischen Republik Iran zum Erfolg bei der Erzielung wissenschaftlicher, technologischer und wirtschaftlicher Fortschritte gratulierte, verurteilte er die unmenschlichen Sanktionen der USA gegen die Völker. Amir Abdullahian betont entschiedene Haltung islamischer Länder gegen Beleidigung des Korans. Außenminister Hussein Amir Abdullahian verurteilte die Beleidigungen des Heiligen Korans in Schweden und Dänemark und betonte eine entschiedene Position der islamischen Länder bezüglich der Verurteilung und Verhinderung dieser Handlungen. Am Sonntag würdigte der Außenminister der Islamischen Republik Iran bei einem Telefongespräch mit dem kuwaitischen Außenminister Salem Abdullah al-Jaber al-Sabah die Positionen der kuwaitischen Regierung bei der Verurteilung der Beleidigung des Heiligen Korans in den Ländern Schweden und Dänemark und forderte ein Dringlichkeitstreffen der Außenminister der Mitgliedsländer der Organisation für Islamische Zusammenarbeit und die Aussendung einer starken Botschaft zur Verurteilung der Beleidigung islamischer Heiligtümer. Er wies auch auf die guten Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und Kuwait hin und erklärte: Wir glauben, dass wir durch die Zusammenarbeit der Länder der Region eine Region mit Frieden, Stabilität und Fortschritt ohne die Anwesenheit von ausländischen Kräften schaffen können. Salem Abdullah al-Jaber al-Sabah, der Außenminister von Kuwait, begrüßte den Vorschlag von Amir Abdullahian, ein Dringlichkeitstreffen der Außenminister der Länder der Organisation Islamischer Zusammenarbeit abzuhalten und sagte: Die kuwaitische Regierung verurteilt aufs Schärfste jede Beleidigung des Heiligen Korans und der islamischen Heiligtümer. Bei dem Telefonat diskutierten die beiden Außenminister über einige bilaterale Fragen und tauschten ihre Meinungen aus. Am Freitag verbrannten Mitglieder der islamfeindlichen und rechtsextremen nationalistischen Gruppe Dansk Patriot in einer abscheulichen Aktion eine Kopie des Heiligen Korans vor der irakischen Botschaft in Kopenhagen, Dänemark. Am Donnerstag beleidigte Selvan Mumika, ein irakisch-schwedischer Staatsbürger, den Heiligen Koran, nur wenige Wochen nachdem er vor der Stockholmer Moschee Seiten des Heiligen Buches der Muslime verbrannt hatte. Die islamischen Länder verurteilten die Schändung des Heiligen Korans und beriefen die schwedischen Botschafter und Leiter diplomatischer Vertretungen in diesen Ländern ein. Ghalibov: Iran und Serbien haben auf internationaler Ebene sehr gute Position und Koordination. Der Vorsitzende des islamisch-iranischen Parlaments sagte bei einer Pressekonferenz mit seinem serbischen Amtskollegen: Ich hoffe, dass die parlamentarische Freundschaftsgruppe Irans und Serbiens sowie der öffentliche und private Sektor, insbesondere der Handelssektor der beiden Länder, ihre Beziehungen entwickeln können. Der iranische Parlamentsvorsitzende Mohammad Borer Ghalibov hat am Sonntag in Teheran bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Sprecher des serbischen Parlaments hervorgehoben: Die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern sind sehr alt und sie bestehen seit mehr als 80 Jahren. Er fügte hinzu: Die parlamentarische Zusammenarbeit ist sehr effektiv bei der Beschleunigung der Beziehungen zwischen beiden Ländern, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor, und die parlamentarischen Freundschaftsgruppen bieten diese Gelegenheit. Bei den Verhandlungen wurde beschlossen, das Niveau der bilateralen Beziehungen im Bereich Wirtschaft, Handel und Tourismus bei der im Herbst stattfindenden Sitzung der gemeinsamen Kommissionen beider Länder zu verbessern und den Umfang des Handelsaustauschs zu erhöhen. Ghalibov ergänzte: Es gibt sehr gute Positionen und Koordinationen zwischen Iran und Serbien auf internationaler Ebene und bei internationalen Treffen. Zu den Prioritäten der bei dem Treffen mit seinem serbischen Amtskollegen besprochenen Themen zählte auch die Bereiche Industrie, Energie, Tourismus und Landwirtschaft. Der Präsident des serbischen Parlaments traf am Sonntagmorgen an der Spitze einer parlamentarischen Delegation in Teheran ein. Als wichtigster politischer Partner Irans auf dem Westbalkan ist Serbien das einzige Land in diesem Bereich, das das Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Iran, insbesondere das Paket Nummer 6, nicht befolgt hat, und die Parlamente beider Länder spielen traditionell eine wirksame Rolle in den bilateralen politischen Beziehungen. Das Niveau der Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern betrug im Jahr 2022 rund 62 Millionen Dollar, was nicht dem Niveau der politischen Beziehungen entspricht. Den Angaben von Verantwortungsträgern beider Länder zufolge werden Anstrengungen unternommen, um die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen insbesondere zwischen den Privatsektoren beider Länder, zu fördern und Handelshemmnisse für Geschäftsleute zu beseitigen. 4 Polizeikräfte im Norden Sistan und Belutschistans getötet. Am Sonntagabend kamen 4 Polizeikräfte bei einem Terroranschlag auf die Streifeneinheit der Straßenpolizei im Verwaltungsbezirk Khosh auf der Route Khosh-Taftan ums Leben. In einer Botschaft verurteilte Molavi Abdulhamid, der Imam der Maki-Moschee in Teheran, den Terroranschlag auf die iranische Straßenpolizei auf der Khosh-Taftan-Route. Molavi Abdulhamid schrieb am Sonntagabend in einer Nachricht auf Twitter: Der schreckliche Angriff auf die Streifeneinheit der Straßenpolizei in der Nähe von Khosh, der zum Märtyrertod von 4 Polizisten führte, löste große Trauer und Schmerz aus. Er forderte die Aufrechterhaltung der Sicherheit. Blinken: Diplomatie ist beste Lösung, um Probleme mit Iran zu lösen. US-Außenminister Antony Blinken sagte am Sonntag in einem Interview mit CNN über die Atomfrage Irans und die Rückkehr seines Landes zum Atomabkommen JCPOA: Dialog und Diplomatie sind in diesem Fall der beste Weg, um eine Einigung zu erzielen. Ohne sich auf den Ausstieg der USA aus dem JCPOA-Abkommen und die Verhängung illegaler Sanktionen gegen Teheran zu beziehen, behauptete der US-Außenminister, dass Iran Maßnahmen ergreifen müsse, um die durch verschiedene Probleme verursachten Spannungen zu deeskalieren. In einem anderen Teil seiner Rede erklärte er: Diplomatie ist der beste Weg, Probleme mit Iran zu lösen, aber das bedeutet nicht, dass keine anderen Optionen auf dem Tisch liegen. Ohne auf die Behinderungen Washingtons während der Wiener Verhandlungen hinzuweisen, behauptete der US-Außenminister: Wir haben intensiv daran gearbeitet, ob wir zum Atomabkommen zurückkehren können, aber Iran hat die endgültige Entscheidung nicht getroffen. Blinken stellte klar: Jedes Abkommen, das wir mit Iran unterzeichnen, muss unseren Sicherheitszielen und Interessen entsprechen. Zum Ansatz des zionistischen Regimes bei den Gesprächen über die Aufhebung der Sanktionen gegen Iran fügte er hinzu: Israel handelt im Einklang mit seinen Interessen und trifft seine Entscheidungen bezüglich des iranischen Atomprogramms. Status des schwedischen Sonderbeauftragten in Organisation für islamische Zusammenarbeit aufgehoben. Das Generalsekretariat der Organisation für islamische Zusammenarbeit, OIC, gab am Sonntag bekannt, dass es den Status des schwedischen Sonderbeauftragten in dieser Organisation suspendiert habe, und teilte diese Entscheidung der schwedischen Regierung mit. Laut Mitteilung des Generalsekretariats der Organisation für islamische Zusammenarbeit werde diese Entscheidung im Einklang mit den Empfehlungen der Abschlusserklärung des Exekutivkomitees dieser Organisation in seiner außerordentlichen Sitzung am 2. Juli 2023 getroffen. Hüseyin Brahim Taha, der Generalsekretär der Organisation für islamische Zusammenarbeit, verurteilte die wiederholte Beleidigung des Heiligen Korans in Schweden und dann in Dänemark aufs Schärfste und bezeichnete sie als rassistische Tat. In diesem Zusammenhang brachte der OIC-Generalsekretär sein tiefes Bedauern über die wiederholten Beleidigungen islamischer Heiligtümer zum Ausdruck und betonte, dass diese Aktionen Hass, Rassismus und religiöse Diskriminierung schürten. Er warnte auch vor den gefährlichen Folgen solcher Aktionen. Der OIC-Generalsekretär forderte die schwedische Regierung auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um eine Wiederholung dieser provokativen Aktionen und deren Folgen zu verhindern. Zuvor hatte die ständige Delegation der Organisation für islamische Zusammenarbeit mit Sitz im Büro der Vereinten Nationen in Genf die Verbrennung eines Koranexemplars in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen verurteilt und die dänischen Behörden aufgefordert, ihren Verpflichtungen auf der Grundlage internationaler Gesetze nachzukommen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teils bewölkt bei Temperaturen um 31 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 27, Mashhad 29, Isfahan und Shiraz jeweils 32 und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Es folgt nun der Sonderbeitrag Muharram.
Es ist Monat Muharram und die Freunde Imam Husseins alaihi salam haben liebevoll mit den Trauerzeremonien für ihn begonnen. Die eigentlichen Sieger bei dem Ereignis in Karbala waren Imam Hussein und seine Mitstreiter. Es stimmt, dass sie dort ihr Leben verloren haben, aber sie haben den Islam wiederbelebt und sie haben den Menschen den Weg des Kampfes gegen die Unterdrückung gezeigt. Durch ihren Kampf und Opfertod stehen sie seit Jahrhunderten auf einer sehr hohen Stufe für alle, die an die Gerechtigkeit glauben und gläubig sind und haben deren Herzen erobert. Der Kampf Imam Husseins alaihi salam zu Ashura, den 10. Tag des Muharrams 61 nach der Hijra, um 680 nach Christus, ging mit vielen traurigen Szenen einher und die Erinnerung an diesen Aufstand berührt bei den jährlichen Trauerzeremonien die Herzen. Bei diesen Trauerzeremonien gedenken die Menschen heute noch dieses Geschehens. Sie schätzten Imam Hussein alaihi salam sehr wegen seiner hohen Menschlichkeit. Seit Jahrhunderten nehmen sie jedes Jahr an den Trauerzeremonien im Monat Muharram teil und gedenken in dieser Zeit der Ereignisse in Karbala und der Botschaft, die der Aufstand Imam Husseins für alle Generationen beinhaltet. Das Trauern um Imam Hussein alaihi salam geht auf die Liebe zu ihm zurück. Die Trauernden fühlen sich innerlich zutiefst mit diesem großartigen Menschen verbunden und dies motiviert sie zu den eindrucksvollen Trauerzeremonien, die jedes Jahr stattfinden. Noch zu Lebzeiten hat der Prophet Gottes von dem Märtyrertod seines Enkels gewusst und gesagt, dass die Glut der Trauer über den Märtyrertod Imam Husseins nie in den Herzen der Gläubigen erlöschen wird. Der zeitgenössische iranische Denker Shahid Mujahali sagt, eine Denkschule, der die Zugabe des Gefühls fehlt und die nur auf Denken und Idealen beruht, hat nicht diese tiefe Wirkung und ewig Aussicht auf Fortbestand. Aber eine Denkschule, die mit dem Faktor Gefühl angereichert ist, erhält durch diesen Faktor ihre Wärme. Mujahali weiter, die Schule Imam Husseins alaihi salam ist eine Schule der Logik, aus der vieles zu lernen ist, aber wenn wir sie nur als eine rein denkerische Schule wiedergeben, geht ihre Wärme und ihre Vitalität verloren und wird sie veralten. Die Trauerbräuche für Imam Hussein alaihi salam haben die Erinnerung und die Botschaft der Ashura-Bewegung am Leben erhalten und geben ihre Lehren weiter. Auf diese Weise haben alle Generationen über die Bedeutung von Werten wie Bekämpfung des Unrechts, freiheitliches Denken, die Bereitschaft zum Shahadat, die Selbstaufopferung und die Suche nach der Wahrheit kennengelernt. Der englische Schriftsteller Edward Gibbon schreibt, im Laufe von Jahrhunderten hat die Beschreibung der traurigen Szenen vom Tod Husseins in den verschiedenen Ländern selbst die Herzen der kühlsten Menschen berührt. Die Anhänger Imam Husseins alaihi salam lernen bei den Trauern um Hussein, dass sie nicht die Erniedrigung und den Imperialismus und die Ausbeutung zulassen dürfen, denn die Devise ihres Anführers und Vorbildes lautet, dass sich keiner der Unterdrückten und dem Unrecht beugen darf. Bei den Trauerversammlungen für Imam Hussein a.s. gibt es Vorträge über religiöse und moralische Fragen. Die Teilnehmer an diesen Trauerzeremonien schließen mit den hohen Eigenschaften Imam Husseins Bekanntschaft. Sie erfahren über die Beweggründe seines Widerstandes und über die fruchtbaren Folgen seiner Erhebung. Und diese Zeremonien gehen mit Logik und Wissen, mit Trauer und Tränen über das Unrecht, das Imam Hussein und seine Mitstreiter erfuhren, einher. Die Trauernden erleben eine Atmosphäre der Spiritualität. Durch den Aufstand Imam Husseins a.s. wurden die religiösen Werte wiederbelebt und durch die Tradition, ihn jedes Jahr zu betrauern, bleiben sie weiter erhalten. Deshalb hat Imam Khomeini rahmatullah alaih gesagt: Behaltet die Leiden, die geschahen, lebendig in Erinnerung, denn der Segen, der uns erreicht, rührt von ihnen her. Wir haben in den Karbala-Geschehen zu verdanken. Haltet die Erinnerung an Karbala und den Namen des Fürsten der Märtyrer wach, denn dadurch wird euch der Islam am Leben erhalten bleiben.
اتره موسود تو را ابهر ندارد یا حسین
Die edlen Nachkommen des Propheten haben alle des Opfers gedacht, welches Imam Hussein brachte, und sie haben das Unrecht, das ihm geschah, beweint und haben die Gläubigen aufgerufen, der Märtyrer von Karbala zu gedenken. Der begabte Dichter und Freund der Prophetenfamilie Abu Ali de Bele Khazai sagt: Ich habe in Merv meinen Schutzherrn Ali ibn Musa gesehen, der bekümmert unter seinen Anhängern saß. Als er mich sah, freute er sich und sagte: Freu dich über dein Glück, o Debel, weil du uns mit deiner Hand und Zunge unterstützt. Dann erwies er mir Ehre und sagte: Ich möchte, dass du für mich ein Gedicht sprichst. In diesen Tagen ist für uns eine Zeit des Kummers und für unsere Feinde Freudenzeit. Die ersten, die gemeinsam um Imam Hussein trauten, waren die edlen Frauen, die in Karbala gefangen worden waren. Die Karawane der Gefangenen wurden durch Kufa geführt und auch dort gaben diese eindrucksvoll ihre Trauer kund und klärten die Bevölkerung über die großen Untaten der umayyadischen Herrscher auf. Und in Damaskus, das damals Scham hieß, begannen die Menschen um Imam Hussein, den Enkelsohn des Propheten, zu trauern, nachdem Imam Sajjad, der Sohn Imam Husseins, sie in einer eindrucksvollen Rede über die Realität aufgeklärt hatte. In Medina war es die Prophetengemahlin Umma Salma, welche die erste Trauerzeremonie für Imam Hussein hielt. In der Zeit Imam Baris, des Enkelsohns Imam Husseins, kam es zu großen Versammlungen und Gedenkfeiern für Imam Hussein. Noch größere Verbreitung fanden die Trauerzeremonien zur Zeit des Imam Sadir, Sohn des Imam Baurers. Aber der Bevölkerung war es seitens der Potentaten nur einen Tag erlaubt, sich an der Grabstätte von Imam Hussein in Karbala zu Trauerzeremonien zu versammeln. In den darauffolgenden Epochen mussten die Trauerzeremonien auf Elegienvorträge und das Beweinen der Märtyrer eingeschränkt werden. Neben den Trauergedichten gab es ausführliche Schilderungen über das Ereignis von Karbala. Immer hinterließen die Trauerveranstaltungen eine tiefe Wirkung. Ein Orientalist, der die iranische Wüstengebiete bereist, namens Anderson, schreibt über die Trauerzeremonien in Tabas: Die ersten 10 Tage des Monats Muharram sind Imam Hussein, dem Märtyrer von Karbala, gewidmet. Der Jahrestag des Märtyrertodes Imam Husseins nennt sich Ashura, und an keinem Tag im Jahr sind die religiösen Gefühle der Schiiten so in Erregung wie an diesem. Die Erinnerung an Hussein wird in allen Städten Irans durch Trauerelegien und Tränen wieder lebendig. Die tapferen Taten Husseins werden gepriesen und sein Feind Yazid wird verurteilt. All dies lässt den Geist der Freiheit und des Einsatzes in den Menschen wachsen. Die Trauernden werden angeregt, dem Vorbild idealer Menschen wie Imam Hussein zu folgen und sich in Geduld und Standhaftigkeit und Opferbereitschaft zu üben. Sie wünschen sich, wie die treuen Helfer Imam Husseins zu sein, wie Abul Fazl Abbas und Horebne Yazid Riahi. Das Trauern um Hussein hat einen tiefen Inhalt. Die Ehrung eines Auserlesenen, der die größten Gefahren auf sich genommen hat, um die Religion wieder zu beleben, stellt eine Verbindung zwischen dem Trauernden und dieser großen Persönlichkeit her. Und auf der anderen Seite wird die üble Natur der Leute, die gegen Imam Hussein antraten, deutlich. Und so kommt es, dass die Menschen entschieden gegen jedes Unrecht werden. Deshalb heißt es, dass die Trauern um Imam Hussein seine Revolution am Leben erhielt. Und wir sehen, dass der Aufstand Imam Husseins mit dem, was er uns lehrt, auch heute zum Erwachen der Menschen führt.
درم امشب نشسته گرد غمهایم زدانه دانه عشقم کنم من یاد زهرایم ز کوچه کوچه کوفه میانه دیدم خونه غم نام دریای دل افزون است به دریای دل افزون است به دریای دل افزون
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie nun ein zu unserem Musikstück mit dem Titel Muharram Omad, Muharram ist da, vorgetragen von Amar Safavi.
تو میخوانم رود خون دل از دید سوی داغانه داغا در دست داری دشت ستر دید خدا گلشن رفت به تاراج خزان دید خدا چشم تو جوانان تو برگشتم همه لب تشنه و سیراب ز کوثر گشتم خوف در به سر خون از غر شیرین سخن سیاد به مرد چمنم همه دیدن و شنیدن که صد ناله اش تینه موندن به یک شب ره صد ساله باز با یاد لبه تشنه
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit der Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Weiterhin gute Unterhaltung.
Ferdowsi, von gestern bis heute.
Heute nun weiter mit den Ausführungen über das Buch der Könige oder Schahname des persischen Dichters Ferdowsi. Wir begrüßen Sie herzlich. In den beiden letzten Beiträgen dieser Sendereihe ging es um die Botschaften, die der Dichter mit seinem Werk an die Menschheit weitergeben wollte. Wir haben von der Heimatliebe Ferdowsis berichtet und von seiner Abneigung gegen Fremdherrschaft, Krieg und Unterdrückung. An dieser Stelle wollen wir noch einmal ansetzen bzw. weitere Ausführungen dazu geben.
Ferdowsis Abneigung gegen Unterdrückung und Fremdherrschaft brachte er auch in der Sage über Sahag zum Ausdruck. Heute wollen wir etwas mehr über diese Gestalt aus dem Schahnameh berichten.
Sahag gehörte zu den bösen Herrschern Irans während des mythologischen Zeitalters. Er herrschte nach Jamschid und wurde von Feridun besiegt. Sahag war der Sohn von Mirdas, dem Araber. Die Sage erzählt, Sahag sei sehr machthungrig gewesen. Ahriman, die Manifestation des Bösen in der Religion Zarathustras, wollte sich diese Schwachstelle von Sahag zunutze machen. Er erschien ihm als Freund und Begleiter und redete ihm ein, er solle seinen Vater töten, damit er, Sahag, selbst zum König werden könne. Sahag folgte diesem bösen Rat und wurde Nachfolger seines Vaters.
Aber Ahriman ließ ihm keine Ruhe. Er erschien ihm nun als Koch und verwöhnte ihn mit den besten Speisen. Zum Dank dafür wollte Sahag diesem Koch, von dem er nicht wusste, dass er Ahriman war, ein Geschenk machen, aber dieser wehrt ab und er bat, dem König nur beide Schultern küssen zu dürfen. Nichts Böses ahnend gewährte ihm König Sahag diesen Wunsch und alsbald wuchsen aus seiner rechten und linken Schulter je eine Schlange.
Alles, was der König unternahm, half nichts. Egal, wie er die Schlangen entfernte, sie wuchsen wieder nach. Da erschien ihm Ahriman als Arzt und empfahl Sahag als Ausweg, die Schlangen täglich mit menschlichen Gehirnen zu füttern, da sie sonst sein Gehirn fressen würden. Aber wie kam der arabische König Sahag eigentlich nach Iran? Wie die Sage berichtet, herrschte zu dieser Zeit Jamschid in Iran. Als dieser sich von seinen Untertanen als Schöpfer Gott verehren lassen wollte, wollte man ihm nicht mehr Gefolgschaft leisten. Zu dieser Zeit drang die Kunde von dem mächtigen Herrscher Sahag bis nach Iran und eine Delegation machte sich auf den Weg zu Sahag, um ihn als neuen Schah Irans auszurufen.
Mit der Hilfe Ahrimans herrschte dieser böse König Sahag dann über 1000 Jahre in Iran
und viele junge Menschen, darunter auch die Söhne des Königs selbst, wurden geopfert, um die beiden Schlangen auf seinen Schultern zu sättigen. Der Schmied Kaveh, der im Shahnameh das iranische Volk repräsentiert, verließ das Schloss des bösen Königs, hießte seine lederne Schmiedeschürze als Banner des Widerstandes auf seinem Speer und führte den Aufstand gegen Sahok an, um den Tyrannen zu stürzen.
Im gesamten Shahnameh betont Ferdowsi, dass der Gehorsam gegenüber einem Herrscher nicht immerwährend ist und auch nicht ohne Wenn und Aber, denn unterdrückende und tyrannische Herrscher sind nicht würdig zu herrschen und das Volk zu führen.
Der iranische Pahlevan Rustam engagierte sich genauso wie schon zuvor seine Väter für die guten und gerechten Herrscher. Als der tyrannische König Gershasp Esfandiar ausschickt, um Rustam gefesselt und zu Fuß zu Gershasp zu bringen, widersetzte Rustam sich diesem Befehl und außerdem rühmt er sich der Beseitigung tyrannischer und ungerechter Herrscher und bezeichnete dies als eine Ehre für sich und seine Väter. Im Shahnameh heißt es:
Überall in der Welt umher zog ich und viele tyrannische Herrscher tötete ich.
Eine der unvergänglichen Botschaften des Shahnameh ist es also, sich von Ungerechtigkeit und Unterdrückung fernzuhalten. Nach Ferdowsis Ansicht ist Ungerechtigkeit der Ausgang für Verderbtheit und Zerstörung und zügellose Macht führt zu Tyrannei und Zerfall. Diese Botschaft übermittelt Ferdowsi unter anderem durch den König Kekhosro, der für ihn ein idealer Herrscher ist. In ihm sind Eigenschaften wie göttlicher Glanz, eine gute Abstammung, Begabung und Verstand zu einem guten und gerechten Herrscher vereint.
Aus der Sicht Ferdowsis ist die Teilung der Macht eine wichtige Voraussetzung, um sich vor allmächtigem Eigensinn und Willkür zu schützen. Auch dies ist im gesamten Shahnameh erkennbar. In der Zeit der Kajanidenkönige bis zum Ende der Herrscher von Kekhosro waren die Pahlevane Teilhaber der Macht der Könige und von Gashtasp bis Jastgerd hatten die zarathustrischen Oberpriester Anteil an der Macht.
Ferdowsi erläutert in seinem Shahnameh, dass die Könige den Iranern in dieser Welt den Wohlstand sicherstellten und die Oberpriester ihnen den Weg zur Rettung für das Jenseits zeigten. Beide Machtgruppen standen im Dienste der Iraner für deren Glück und Wohlergehen. Denn Teilung der Macht verhindert Tyrannei und Willkür.
Aus anderer Sicht sind Pahlevane wie Kaveh, Saul und Rustam ein Symbol des nationalen Geistes Irans und als typische Vertreter des Volkes bekannt. Die Pahlevane waren in gefahrvollen Zeiten Beschützer Irans und der Iraner. Wenn Feinde von außen angriffen, eilten sie zum Kampf und zur Verteidigung, und wenn sie unrechtmäßiges Tun der Herrscher im Lande selbst sahen, leisteten sie dem Widerstand.
Der Aufstand des Schmiedes Kaveh, wie wir ihn anfangs in unserem Bericht über den bösen König Sahok erwähnt haben, offenbart den Willen des Volkes. Im Schahname gibt es diesbezüglich noch andere Beispiele wie die Ermahnung des Gudars für König Kekavus, die Zurechtweisung Kek Khosrows durch Sahl und der Widerstand Rostams gegenüber dem Befehl von Kekavus und Esfandiar.
Das Schicksal von Jamschid im Schahname zeugt von dem schlechten Ausgang der Macht, gepaart mit egoistischer Willkür. Jamschid war zu Beginn seiner Herrschaft ein gerechter und würdiger König. Mit Verstand und Wissen verwaltete er die Gesellschaft und brachte ihr Fortschritt und Zivilisation, und er war um das Wohlergehen der Menschen bemüht. Die Herstellung und das Färben von Seilen und Fäden, das Weben und Nähen von Stoffen und Kleidern lehrte er den Menschen ebenso wie die Herstellung von Waffen und Kriegsgeräte. Er strukturierte die menschliche Gesellschaft in 4 Klassen, nämlich die der Priester, Krieger, Bauern und Handwerker.
Er brachte die Herstellung von Ziegeln und den Gebrauch von Steinen und Gips in Umlauf, und es wurden viele Häuser und Schlösser gebaut. Er entdeckte Edelsteine und Parfüms und machte Arzneien und Heilmittel für die Menschen gebräuchlich. Er bestimmte den Frühlingsbeginn zum Neujahrfest der Iraner und stiftete somit eine große Zivilisation. Die Menschen kannten in dieser Zeit weder Tod noch Mühe und Arbeit. Die Dämonen erledigten alle Arbeiten und die Menschen lebten in paradiesischen Verhältnissen. Über Jamschid dichtet Ferdowsi im Schahname etwa so:
Die Zeit Jamschids war voller Wohl und Glückseligkeit. Es gab weder Krankheit, Tod noch Leid. Aber dieser geniale Mensch hat letzten Endes sich selber und sein Volk ins Unglück gestürzt. Wie Ferdowsi überliefert, war Jamschid mit seiner Herrschaft alleine nicht zufrieden. Seine Ich-Sucht und die Gier nach Macht haben ihn vom rechten Wege abgebracht, und er kam immer weiter auf die schiefe Bahn, und letztendlich erhob er den Anspruch, Gott zu sein.
Als Folge davon löste sich seine enge Bande zu den Menschen, und Sahorg, der Herrscher mit den Schlangen auf den Schultern, konnte über Iran herrschen. Friedrich Rückert hat die Worte im Schahname bezüglich Ferdowsis Abneigung gegenüber dem Bösen und der Machtgier folgendermaßen übersetzt:
Komm, lass uns die Welt nicht zum Bösen betreten, mit Fleiß all die Hand zum Guten bieten. Weder Gutes noch Böses wert, doch guter Nachruhm sei begehrt. Dein Schatz und dein Gold und dein hohes Schloss wird dir alles nichts nützen groß. Von dir zum Gedächtnis bleibt das Wort, halte das Wort nicht für kleinen Hort.
Thank you.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.